dass sie sagen, dass da einer mit uns mitgeht, dass da einer von Kirche, das kriegen sie nicht immer gleich mit, aber dass da einer mit uns das mal sieht, dass der sieht, was wir so alltäglich an Mist und an Blöden erleben müssen. Ich bin da nicht dort, um sie zu missionieren oder zu konfessionalisieren. Ich will da niemanden frömmer machen und niemanden in die katholische Kirche holen oder so, sondern ich bin einfach an ihrer Seite.
Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer von Ruach Jetzt und ich bin heute zusammen mit
Matthias Zöller.
Matthias, wer bist du? Was machst du?
Ja, hallo, ich bin Matthias Zöller, ich bin Pastoralreferent im Bistum Würzburg und seit jetzt schon über 25 Jahren und arbeite seit 7 Jahren in der Polizeiseelsorge im Bistum Würzburg.
Also wir hatten hier schon Militärseelsorge, wir hatten schon Krankenhausseelsorge, wir hatten schon Flughafenseelsorge, wir hatten aber noch keine Polizeiseelsorge. Was macht die Polizeiseelsorge?
Ja, die Polizeiseelsorge begleitet und unterstützt eigentlich die Einsatzkräfte, also die Polizistinnen und Polizisten. Das ist so die Idee. Das fächert sich natürlich dann auf in die unterschiedlichsten Aufgaben, aber es ist so eine Art Betriebsseelsorge in der Polizei.
Warum braucht es das? Also ich meine, keine Ahnung, es gibt ja auch keine Tischlerseelsorge oder sowas. Warum Polizeiseelsorge?
Ja. Also warum Betriebsseelsorge? Die Frage kann man ja grundsätzlich stellen. Ich glaube, dass der grundsätzliche Ansatz, eine Betriebsseelsorge zu haben, also nah an der Arbeitswelt, an der Lebenswelt von Menschen zu sein, in ihrer Arbeitswelt zu sein, finde ich grundsätzlich richtig. Warum braucht es aber keine Tischlerseelsorge, aber eine Polizeiseelsorge? Weil wir schon merken, dass Polizistinnen und Polizistinnen sehr stark mit existenziellen Fragen und Erfahrungen konfrontiert werden. Zum Beispiel mit dem Erleben von Tod und Sterben. Weil sie ausführende Gewalt sind, weil sie da mit dieser Machtposition auch in ethische Randsituationen kommen, also in Situationen kommen, wo sie sich auch ethisch verhalten müssen. Und da macht es Sinn, dass man da auch einen ethischen Kompass hat. Und ja, weil, warum noch? Weil Polizei eine große Institution ist, mit einer der größten, die wir in Deutschland haben, und eine kirchliche Präsenz in dieser Institution, glaube ich, eine Win-Win-Situation ist für beide Seiten, also für die Polizistinnen und Polizisten, für die Organisation Polizei, aber auch für uns Kirche. Und da sage ich gleich schon mal was vorneweg. Ich habe den Eindruck, dass ich als Kirche, als kirchlicher Mitarbeiter, aber auch als Mensch da an einer richtig guten Position sitze, dass ich da einen guten Platz habe und dass es gut und sinnvoll ist, dass wir als Kirche und ich als Person da sitze und arbeite, wo ich bin.
Bei Polizisten kommt ja auch noch dazu, dass sie dadurch, dass sie Exekutive sind, ja auch nicht immer ihren freien Willen ausüben. Ne? Ich glaube, das vergessen ja auch voll viele. So, das sagen ja nicht, oh, heute fahre ich mal zur Demonstration oder heute halte ich mal den an und gebe ihm Strafzettel oder so. Also klar hat man Ermessensspielräume vielleicht auch, aber prinzipiell handelt man ja nicht eigenständig, sondern auf Grundlage von Gesetzen. Genau. Also wir reden hier immer, wir haben hier immer eine gewisse Idealisierung. Also wir machen jetzt das ist kein Podcast über Polizeikritik, ja, oder so, ne, das auch mal vorweg gesagt ist. Wir gehen mal von der Idealkonstruktion aus und wissen über die Randbereiche. Aber in der Idealkonstruktion sind ja PolizistInnen ausführende Gewalt des Staates, so, und haben keine erstmal intrinsische Motivation dafür, gewisse Sachen durchsetzen zu müssen, sondern Verpflichtungen, genau, vor allen Dingen auch.
Also
oder?
Das ist eben genau diese spannende Schnittstelle. Zum einen, sie haben intrinsische Motivation. Also wenn ich junge Auszubildende frage, warum willst du Polizistin und Polizist werden, dann sagen ganz viele, weil ich helfen will, weil ich anpacken will, weil ich Freund und Helfer sein will. Also diese intrinsische Motivation ist durchaus da. Und es ist dann aber auch ein Lernprozess für sie zu merken, ich bin nur ausführende Gewalt. Also das ist so eine doppelte Geschichte. Ja, sie sind Gewalt, sie sind die Einzigen, die eigentlich Gewalt anwenden dürfen. Allein das ist ja auch schon wieder, da kommt schon die ethische Dimension wieder rein. Wie darf ich denn Gewalt anwenden und wie mache ich das? Das ist ja so eine Frage. Und sie geraten halt relativ schnell zwischen die Stühle. indem sie nur ausführende Gewalt sind. Und das ist zum Beispiel bei so Themen wie Abschiebungen. Also ich werde jetzt demnächst einen Dienstunterricht zum Thema Abschiebungen machen, weil die Kolleginnen und Kollegen sagen, ich habe da auch meine Probleme damit. Also wir schieben vielleicht die Falschen ab und das ist vielleicht auch nicht richtig, was wir da machen. Aber sie sind erstmal Befehlsempfänger und Teil der Hierarchie. Und dieses zwischen den Stühle sitzen, das haben wir ganz häufig in der Polizei als ausführende Gewalt, ob das jetzt Hambacher Forst ist oder Lützerath oder Montagsdemos der Corona-Leugner, die sie jeden Montag über Jahre, Monate hinweg begleitet haben, wo sie auch sagen, warum mache ich das hier eigentlich, warum muss ich das hier machen? Ne? Und das sind eben ganz spannende Konfliktfelder, mit denen sie umzugehen lernen müssen. Und was auch noch dazu kommt, viele Kolleginnen und Kollegen, gerade die Jungen, sagen, ja, ich will für Gerechtigkeit sorgen oder ich will, dass die Schlawiner irgendwie bestraft werden. Aber auch das ist ja nicht ihre Aufgabe. Auch das ist ja ein Teil der Gewaltenteilung. Also damit müssen sie auch umgehen können, dass sie sagen, ja, ich muss vielleicht dafür sorgen, dass der Schlawiner seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Aber die Strafe selber führt in Deutschland Gott sei Dank noch eine andere Instanz aus oder spricht eine andere Instanz aus. Auch das ist ja eine Zwischenstellung oder eine so zwischen den Stühlen stehen, ne?
Das klingt ja einfach auch krass nach Hilflosigkeit in der ganzen Machtfülle. Also weil man halt nur so einen ganz kleinen Teil davon sich behandeln kann, ne? Also das Exekutive, man hat halt voll die Machtfülle, man hat die Möglichkeiten, ne, also gerade bayerisches Polizeigesetz, man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man anwenden kann, aber man kann nicht bestrafen und man kann auch nicht es sein lassen, so, sondern man ist in einem sehr mächtigen, aber doch sehr starken Gerüst, ja, hilflos.
Ja, hilflos ist natürlich ein krasses Wort, aber es ist zumindest ist es manchmal auch eine Dilemmasituation. Also es ist manchmal auch ein Dilemmata, ne? Und es ist manchmal da bist du da ganz schnell an der Frage, was mache ich hier, warum mache ich das hier, wie kommt meine intrinsische Motivation oder meine Haltungen auch nochmal in diesem Beruf zum Ausdruck. Hilflosigkeit ist es vielleicht nicht, aber es ist eine Spannung, ein Spannungsverhältnis, das ist es auf jeden Fall, ja. Ein sehr spannendes Spannungsverhältnis. Und es ist auch spannend, mit den Kolleginnen darüber zu arbeiten oder auch mit den jungen Auszubildenden da ins Gespräch zu kommen. Für die ist es manchmal, für die Jungen, also ich bin ja auch in der Ausbildung tätig, mache da Unterricht, die idealisieren dann vieles noch am Anfang und man spricht dann immer auch nur von der zweiten Sozialisation im Alltag oder in der Realität. Und dann erleben sie diese Spannungsverhältnisse. Ja, und dann geht es darum, den Kolleginnen und Kollegen auch vielleicht eine Haltung zu vermitteln oder ihnen zu helfen, eine Haltung zu finden, wie sie damit umgehen können. Ne?
Und das Spannende ist ja auch noch, dass du hast das Thema Gerechtigkeit reingebracht, ne? Also dass viele Leute in der Ausbildung sagen, dass es darum geht, irgendwie Gerechtigkeit herzustellen. Und ich übersetze immer, wenn es darum geht, welchen Auftrag hat Kirche, dann heißt es ja in Lumen Gentium 1 Sakrament, also Zeichen und Werkzeug zu sein für die Errichtung des Reich Gottes. Und dann ist natürlich die Frage, was ist das Reich Gottes? Und ich übersetze es immer als, dass die Welt für jeden Menschen ein gerechterer Ort wird. Ne? Also aber das können, glaube ich, viele zustimmen. Nur dann ist ja genau das die Frage, was ist denn gerecht? Ne? Was ist denn Gerechtigkeit? Also ist es das halt, was Gesetze geben? Ist es das, was Richtersprüche sind? Ist es das, was ich vielleicht auch persönlich entscheiden muss? Ne? Die Frage von Gerechtigkeit ist ja, also wir werden uns, glaube ich, viel besser verstehen, wenn es irgendwas gäbe, woran man das festmachen könnte, was ja wirklich Gerechtigkeit ist.
Also im polizeilichen Alltag ist natürlich die Instanz die Rechtsprechung, also die rechtsprechende Gewalt, ne? Und Judikative.
Ja.
Da ist schon, also und das sage ich auch Gott sei Dank, wir haben, glaube ich, schon in Deutschland eine starke Judikative, die eine Vorstellung davon hat, was rechtskonform ist oder was Gerechtigkeit ist. Und wir haben Gott sei Dank auch die Instanzen, die dann auch das nochmal regulieren können mit dem Verfassungsgericht und so, wo ja auch solche Gesetzeslagen, die vielleicht schwierig sind, auch nochmal hinterfragt werden. Und und ich schätze immer mehr eigentlich unsere Verfassung und unser Grundgesetz, weil ich finde, es ist ein, jetzt mal unabhängig von der christlichen Deutung her, ein sehr würdevolles und sehr starkes und sehr gerechtes System. Und das wird ja auch schon zum Ausdruck gebracht mit dem Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten, zu schützen, ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Ich sage zu meinen jungen Polizisten immer, das ist eure Nummer 1. Ihr habt zwar hier glattenvoll Gesetze für euch liegen, aber das ist eure Nummer 1. Und dann ist natürlich wieder, Klammer auf, die Frage, wie wird die Würde verletzt und was ist die Würde? Das ist dann wieder ja auch fast schon eine philosophische Diskussion. Aber das ist stark. Und da haben wir, glaube ich, eine gute Rechtsgrundlage. Woran die Kollegen oft verzweifeln, ist, dass sie sagen, jetzt habe ich den Schlawiner schon zum 5. Mal dem Staatsanwalt vorgelegt oder die Unterlagen reingebracht und jetzt ist er 2 Tage später wieder draußen. Und da verzweifeln sie so ein bisschen an unserer Rechtsprechung, wo ich aber eigentlich dann eher immer so sage, das ist schon in Ordnung, das läuft schon, wir haben eine Rechtsprechung, die auf guten Füßen und auf einer guten Basis steht. Wir haben keine lebenslange Freiheitsstrafe. Das hat seine Gründe in unserem Grundgesetz und in unserer Geschichte. Wir haben keine Todesstrafe. Ja, also so Fantasien sind ja manchmal auch in der Bevölkerung da. Ja, Kindermörder an den Galgen oder so. Und das hat aber Gründe, warum das ist. Und das versteht ja mancher will mancher in der Bevölkerung verstehen. Und bei den großen, aber auch bei den kleinen Themen muss es halt auch ein Polizist akzeptieren, sagen, ja, der kleine Schlawiner, der zum 10. Mal geklaut hat, der wird halt jetzt eine 10 Jahre ins Gefängnis gesteckt, weil er eben auch eine Würde hat und weil er auch vor dieser Rechtsprechung gerecht angeschaut werden muss. Und wie gesagt, ich finde die stark, ich bin glücklich darüber, dass wir so eine Verfassung haben und so eine Rechtsprechung haben und ich glaube, dass wir auch eine Rechtsprechung haben, die kontrolliert werden kann und kontrolliert wird. Und trotzdem bleibt ja manchmal in diesem subjektiven Empfinden, und das ist das Problem dann von Kollegen und Kollegen, sagen, warum jetzt nicht? Also Mist, ich arbeite mich da ab und mache meine Vorlagen und meine Sachbearbeitung und es geht nicht weiter oder die Schlawiner kommen wieder auf die Straße oder so.
Ja, ich meine, das muss man ja auch immer sagen, dass individuelles Glück und gesellschaftliches Glück nicht immer die größte Schnittmenge zusammen hat, ne? Und nur weil es für alle gerecht ist, heißt es nicht, dass es dann in jeder Situation irgendwie für einen selber so ein bisschen Wetter- und Klima-Style. So. Aber es gibt ja auch die Grenzbereiche, wie zum Beispiel bei, du hast das Thema angeschrieben, bei Abschiebung oder sowas, ne? Weil da ja die sowohl irgendwie, weil das ja der Punkt ist, wo die Argumentation geht von, es gibt irgendwie Asylrecht, dann gibt es ausgehebeltes Asylrecht, dann gibt es die Frage, wer unterstützt was, dann gibt es die Frage von zivilen Ungehorsam, dann gibt es die Frage von Blockaden, die Frage von Gastfreundschaft eigentlich, von Migrationsethik, ne, also da kommt das sind so viele, ja, Kirchenasyl, es kommen so viele komplexe Sachen mit dazu und dann lässt sich's, glaube ich, gesamtgesellschaftlich nicht so gut einen Nenner finden darum, was alle gerecht finden. Ne? So. Und persönlich kann man dann Positionen vertreten, aber trotzdem wird in der Demokratie halt irgendwo eine Priorität drauf gesetzt, die manchmal eben von Mehrheiten abhängig ist, ne? Und nicht von utopischen Gerechtigkeitsvorstellungen. Also utopischen nicht im Sinne von nie erreichbaren, sondern von so hätten wir es ganz gerne, Gerechtigkeitsvorstellung, ne? Und das ist natürlich der, glaube ich, viel größere Konflikt an der Sache. Also ich meine, wenn du als Polizeiseelsorger da mitgehst oder mitbegleitest, dann kommst du ja an den Punkt, was Seelsorge ja ganz oft hat, dass die eigene Meinung nicht so wichtig ist. Ja. Ne? Also in großen Anführungszeichen gesetzt. Also dass es nicht darum geht, Bekenntnis abzulegen, sondern dass es um Begleitung geht und Aushalten.
Kurve zurück. Zum Beispiel beim Thema Abschiebungen. Wie du das richtig ausformuliert hast, das ist eben eine Diskussion und ein Diskurs. Was ist denn jetzt das Glück aller oder wie kann dieses Glück aller gestaltet werden? Und das ist eben abhängig von politischen Mehrheiten oder politischen Entscheidungen, aber nicht nur. Aber was dann die Polizisten erleben, ist natürlich, sie erleben natürlich, das wird auf unserem Kopf ausgetragen. Wir müssen früh um 5 in diese Familie reingehen, und erleben das emotionale Drama und sehen, dass da Kinder auseinandergerissen werden. Wir müssen das machen oder wir stehen dann in der Öffentlichkeit und die Presseschau macht das Foto von uns, wie wir die Leute aus der Wohnung holen. Das ist natürlich dann, sage ich mal, dieses Dilemma oder dieser Prozess, dieser Diskursprozess, den erleben die dann halt hautnah. Ja, also es ist ja schön, über so einen Diskurs in der Talkshow zu reden oder in Podiumsdiskussionen, aber sie erleben diesen Diskurs hautnah. Und das ist natürlich dann eine ganz emotionale und persönliche Geschichte auch. Und da ist dann eben auch...
Und die müssen es halt auch aushalten, weil sie die Gefühle abbekommen, ne?
Genau. Also bis, dass sie halt auch auf die Fresse kriegen, ne? Also sie müssen dann auch die Schläge aushalten. Das ist ja auch ein Fakt, ne? Also wenn sie in den Hambacher Forst reingehen oder nach Lützerath, ist ja nicht immer gewaltfrei. Das ist ja, sie, das ist so dieses Gefühl, wir müssen den Kopf hinhalten. Und dann ist natürlich neben, sag ich mal, der ethischen oder Haltungsvorbereitung natürlich ganz konkret dieses Dabeisein, also dieses solidarische Dabeisein. Also ich gehe mit euch dahin und das machen wir auch. Also wir sind bei Einsätzen dabei, ob das jetzt bei den großen Einsatzlagen sind wie Lützerath oder G7 oder bei kleinen Geschichten. Ich versuche so häufig wie möglich auch in einem Schichtauto mitzufahren, also in einem Dienstauto mitzufahren, oder ich begleite meine Einsatzhundertschaft. Und das erleben die als Solidarität. Das, also die Rückmeldung, die ich da bekomme, und da sind wir wieder bei dem Thema, warum ich mich am richtigen Platz fühle, dass sie sagen, dass da einer mit uns mitgeht, dass da einer von Kirche, das kriegen sie nicht immer gleich mit, dass ich da von Kirche bin, also zumindest Seelsorge, aber dass da einer mit uns das mal sieht, dass der sieht, was wir so alltäglich an Mist und an Blöden erleben müssen, Kopf hinhalten, erleben müssen, das erleben die, also da kriege ich so positive Rückmeldung, so starke Rückmeldung. Da erlebe ich wirklich, ja, solidarisches Dabeisein. Und das ist für mich eine ganz starke pastorale Haltung, ein ganz starker pastoraler Auftrag von Kirche.
Das heißt, du würdest deinen Aufgabenbereich innerhalb der Polizeiseelsorge vor allen Dingen damit beschreiben, dass du mitgehst?
Ja, mitgehe. Ich gehe mit.
Menschen, die arbeiten.
Begleite sie auf dem Weg. Also das ist so ja, sagen wir mal, wir sind ja jetzt hier in einem theologischen Podcast. Das ist ja so eine pastorale Haltung, die man ja oft hört. Wir gehen mit den Menschen, ne? Manchmal denke ich mir, in manchen Gemeinden und in manchen Kontexten so viel mitgehen ist es nicht. Aber da ist es wirklich, in diesem Kontext ist es ein Mitgehen. Und ich bin da nicht dort, um sie zu missionieren oder zu konfessionalisieren. Ich will da niemanden frömmer machen und niemanden in die katholische Kirche holen oder so, sondern ich bin einfach an ihrer Seite. Ich stehe an ihrer Seite. Und manchmal halte ich es auch nur aus. Also das ist auch ein Fakt. Manches kann ich auch nur aushalten. Das ist ja eines unserer Schlagworte in der Polizeisorge. Aushalten, neben dem Begleiten, aushalten, da bin ich auch sprachlos. Ja, also gerade in Extremsituationen kann ich nur sagen, ich stehe das jetzt mit euch durch. Ich halte es mit euch aus, ohne dass ich jetzt da schon eine religiöse Soße drüber kippe oder fromme Sprüche kommen oder so, sondern ich halte es aus und ich halte es auch mit meiner Sprachlosigkeit aus. Ich glaube schon, dass ich da stark bin. Also ich kann schon vieles halten. Und warum kann ich es halten? Da kommt natürlich dann meine christliche Verankerung zum Ausdruck. Also dass ich schon verwurzelt bin in meinem Glauben. Und ich glaube, das gibt mir auch die Kraft, manches auszuhalten. Aber wie gesagt, ohne dass ich jetzt da mit frommen Sprüchen komme oder so. Ne? Aushalten, begleiten, mitgehen. Ja. Mhm.
Ich habe ja auch die These prinzipiell, dass Leute, die firm sind in ihren Sachen, das nicht unbedingt jedem erzählen müssen. Also ich glaube, dazu gehören, dass man sagt, irgendwie die Welt wird ein gerechterer Ort, so eine Grundüberzeugung von Glauben, ne? Irgendwie das Reich Gottes kommt oder es hat angefangen und es ist noch nicht fertig. So, dass das auch viel von, wenn ich das glaube, heißt es ja nicht, dass ich es jedem sagen muss, sondern das kann ja auch etwas sein, woran ich mich einfach festmache. So. Und was mich halt ankert und das mir die Möglichkeit gibt, dafür dann für andere irgendwie ein bisschen fester dazu. Ich meine, du hast ja auch den Vorteil, dass du ja dabei bist, aber nichts machen musst. Ne? Also du bist halt nicht in der Situation, dass du in der Reihe stehst und Demonstranten hältst oder dass du jemanden in die Abstimmung führst oder so. Du hast ja Gott sei Dank auch eine Position, wo du
genau.
ein bisschen weiter und, weg, nah dran, aber weiter.
Das ist tatsächlich
weg
eine sehr, sehr spannende und wichtige Position. Ich bin auch kein Teil der Hierarchie. Und das nehmen die sehr, sehr gut wahr und sehr sensibel wahr. Also ich bin kein Vorgesetzter und kein Untergebener. Ich bin kein Teil der Hierarchie, weil die leben ja in einem hierarchischen Kontext. Und die nehmen immer sofort wahr, steht er über mir, steht er unter mir, hat er mir was zu sagen oder darf ich dem was sagen? Und gerade wenn du ein Untergebener bist, ist es eher so ja eine Haltung, die da ist man eher mal vorsichtig oder man nimmt sich eher zurück. Und ich bin kein Teil der Hierarchie. Und das ist ganz wichtig. Also sozusagen als freifliegendes Radikal in diesem System ein anzudocken, präsent zu sein und sagen zu können, also nicht nur Verschwiegenheit anzubieten. Das ist übrigens das Zweite, was ganz wichtig ist für die Kollegen, dass ich absolut verschwiegen bin bis hin zum Zeugnisverweigerungsrecht. Aber dass ich eben kein Teil der Hierarchie bin, dass kein Polizeidirektor oder Präsident von mir verlangen kann, mach mal jenes, mach mal dieses, sorg mal dafür, dass der oder dass die. Das ist wichtig und das ist so ein bisschen so eine, ja, so eine Sondergestellung. So dabei, nah dran, aber nicht Teil des Ganzen zu sein. Und ich bin wirklich sehr nah dran. Also die akzeptieren mich voll und trotzdem bin ich nicht ein Teil der hier.
Und ich finde, das ist auch nochmal bemerkenswert, ne? Also bei aller Kritik an kirchlicher Struktur, die wir auch in diesem Podcast schon hinlänglich drauf geguckt haben und auch nicht Entschuldigung dafür, für die Sachen, die man nicht auf die Kette bekommt. So, darf man aber nicht vergessen, dass diese Struktur, die wir haben, der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland, ja auch eine gewisse Unabhängigkeit garantiert. Also auch Kirchensteuermittel garantieren eine gewisse Unabhängigkeit drin, dass sowas existiert, ne? Wenn du in viel kleineren Verbünden halt auch immer mehr den Druck hast der Abhängigkeit und so eine großen Institutionen, wie es die Bistümer und Landeskirchen sind, ey, ich sag nicht, dass das nicht auch jemand anderes mal wuppen kann, aber die sorgen halt genau für diese Unabhängigkeit. Also, dass da ein Player reingehen kann, der eben nicht der eben nicht in der Hierarchie steht so und trotzdem meinen Auftrag erfüllen kann. Und ich glaube, so unabhängige Player jetzt, unabhängig von der kirchlichen Situation und so, sind super wichtig, auch für einen Rechtsstaat, weil wenn alles irgendwie von einer Sache abhängt, wir Menschen sind nicht so, dass wir sagen, ja, okay, das ist okay, da ist viel Macht, aber die nutze ich nicht. Ne? Und dass das halt verteilt ist und dass man immer wieder auch Leute hat, die eben nicht in den Systemen drin arbeiten, sondern außerhalb von Systemen kommen. Das ist in so vielen Bereichen so wichtig und das ist also etwas, was die Struktur
hat. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber ich könnte, glaube ich, für Bayern aussagen, dass auch die Polizei selbst, also wenn du hier einen Polizeipräsidenten in Bayern fragst, die werden alle sagen, ja, es ist gut, dass Polizeisorge da ist. Wir brauchen die als unabhängige Instanz. Wir hatten neulich diese Tagung auf Bundesebene, da war eine FDP-Politikerin dabei, die auch jetzt wieder mal einen Antrag gestellt haben, auch im Bayerischen Landtag, zur verstärkten Trennung von Kirche und Staat. Und hat es eben auch an solchen Punkten wie Polizeisorge festgemacht. Und ihre These war, warum nicht mehr Psychologen, warum nicht mehr Sozialpädagogen? Ne? Das könnte doch, also diese Begleitung und diese psychosoziale Begleitung könnte ja auch ein Sozialpädagoge oder ein Psychologe machen. Und wir arbeiten ja eng mit denen zusammen. Wir sind ein psychosoziales Netzwerk. Ich habe gute Verhältnisse, Kontakte zu meinen sozialpädagogischen, psychologischen Kollegen im polizeilichen Dienst. Und trotzdem sind sie Teil der Hierarchie. Und da kommen sie auch nicht raus. Dieses Dilemma erlebe ich bei den Kollegen schon auch immer. Ja, da kann eben ein Polizeidirektor sagen, jetzt mach mal so oder mach mal hinne oder mach mal das anders. Ne? Und interessanterweise ist es eben auch die Polizei selbst, die sagt, es ist verdammt wichtig, dass wir diese externe Instanz haben, diese fremde Instanz, und die vielleicht auch mal kritisch hinschaut, uns kritisch begleitet. Und das ist auch eine Wahrheit, die muss ich ganz ehrlich sagen. Die Polizei ist ja auch eine große Institution, so ein Tanker wie katholische Kirche auch oder wie Kirchen auch. Aber ich erlebe sie doch sehr selbstreflektierend und sehr selbstkritisch. Also selbstkritischer eigentlich als unsere katholische Kirche. Also da ist, sage ich mal, Leitung oder Führung durchaus bereit, immer wieder neu hinzugucken. Ich erlebe die nicht als ein Monolith der Unantastbarkeit, sondern ich erlebe da sehr viel Selbstkritik, Reflexionsfähigkeit, was können wir besser machen. Klar, sie stehen auch natürlich nochmal auf einem öffentlichen Druck, aber sie lassen sich eben auch was sagen. Und das erlebe ich als Polizeisorge schon auch. Wir haben da ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und ich traue mir auch, dem Polizeipräsidenten oder dem Präsidenten der Führung durchaus auch kritische Rückmeldungen zu geben. Und die lassen sich das sagen. Also die sind da sehr offen. Und das ist toll. Also da habe ich echt große Wertschätzung dazu. Ja.
Aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass die dir halt auch nicht so viel können. Weißt du? Also wenn du jetzt in einer Konstruktion wärst, wo die halt sich irgendwo beschweren können über Herrn Zöller, was das für ein Hömpetömp ist, so, dann sähe das ja auch nochmal anders aus. Ne? Also natürlich muss es auch bei dir eine Form von Controlling geben, dass du auch nicht deine Machtfülle ausnutzen kannst, so, aber
ja, genau.
Hat ja auch einfach seinen Wert.
Also es ist auch Anforderung. Also ich sag mal, jetzt mal ja, unter uns gesprochen kann man ja nicht sagen, ne? Wir sind ja hier in der Öffentlichkeit, aber du könntest natürlich diesen Dienst natürlich auch ein bisschen verdümmeln oder verhudeln. Ne? Also du könntest so ein bisschen, da hätte natürlich Polizei dann auch keine Kontrolle oder könnte höchstens zum Bischof sagen oder zur, naja, was habt ihr uns da für einen Clown geschickt oder Schlumpf geschickt? Ne? Und dann könnte Kirche reagieren. Ne? Also du kannst da schon auch ein bisschen schlumpfig daherkommen. Das Controlling ist da schwierig. Das ist eben auch ein Anspruch. Also ich finde, diese Aufgabe hat einen großen Anspruch an einen persönlich, das zu füllen mit einer guten Haltung, mit einer intrinsischen Haltung, dass man sagt, ich agiere da von mir aus heraus. Kein Polizeiführer würde sagen, jetzt mach mal wegen hinter oder so. Das Einzige, wo ich so ein bisschen, sagen wir mal, ein Controlling erlebe, wir unterrichten auch Berufsethik, da gibt's ein Curriculum. Also wenn ich mich da jetzt, sage ich mal, vollkommen verweigern würde oder über Wochen keinen berufsethischen Unterricht machen würde, dann würde natürlich ein Controlling stattfinden und sagen, also Entschuldigung, aber wir brauchen jemanden, der diesen Unterricht macht. Also bitte schickt uns jemand anders, ne? Aber ansonsten kann ich machen, was ich will, erstmal, ne? So. meine kirchliche Chefin lässt.
Ich zitiere ja ganz gerne Spider-Man.
Bitte?
Ich zitiere ganz gerne Spider-Man an dieser Stelle, aus großer Macht für große Verantwortung. Und ich meine, deswegen meine ich, Kritik an kirchlicher Struktur hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass Macht innerhalb von kirchlicher Struktur nicht reflektiert wird. So, und ne, deswegen gut, wenn jemand da ist und das passt so. Aber es ist natürlich blöd, wenn es nicht so ist. Das ist dann aber die Herausforderung von kirchlicher Struktur. Dafür kann ja die Polizei erstmal ein bisschen weniger. Ne? Also wir gehen auch da mal von einer utopischen Welt aus, wo auch das funktionieren würde, also wo die andere Struktur sich auch reguliert. Ne? Wir wissen über die Herausforderungen an dieser Stelle. Ja. Du hast gesagt, du findest, dass du als Kirche, das ist natürlich der ganz große Begriff, genau an der richtigen Stelle handelst, wenn du an diesem Part handelst. Wir haben gerade über Unabhängigkeit geredet, dann lass uns da kurz mal das Verhältnis aufmachen. Also wer finanziert jetzt wie die Polizeiseelsorge? Machen das Kirche aus Jux und Dollerei? Hat das jedes Bistum, hat das jede Landeskirche? Wie ist da erstmal die Struktur dahinter?
Also wenn man ganz groß anfängt, musst du natürlich erstmal unterscheiden zwischen Bundespolizei und Landespolizei. Bundespolizei ist die Polizei, die dem Innenministerium im Bund unterstellt ist, und die Landespolizeien sind die Polizeien in den Ländern. Die Bundespolizei ist tatsächlich so organisiert wie die Militärseelsorge. Die Bundespolizeiseelsorgerinnen, und jetzt gibt es zum ersten Mal auch Seelsorgerinnen bei der Bundespolizei, es ist ein Novum, die werden wie die Militärseelsorge alle vom Bund bezahlt. Also das ist so die eine Geschichte. Die anderen, weitaus mehr, die Landespolizeien, da gibt es eben unterschiedliche Geschichten. Teilweise schon sehr alte Geschichten. Also in Bayern zum Beispiel gibt es schon seit über 100 Jahren Polizeiseelsorge, auch in Nordrhein-Westfalen. Die haben, glaube ich, demnächst ein Jubiläum auch an die 100 Jahre. Und das waren dann tatsächlich staatliche Initiativen, die gesagt haben, wir müssen auch Polizeieinheiten seelsorgerlich begleiten. Damals natürlich noch mit einem ganz anderen pastoralen Anspruch. Da ging es dann um, wir müssen dafür sorgen, dass die Polizisten auch, wenn sie denn im Feld sind oder draußen sind, Möglichkeit haben, an den Sakramenten teilzunehmen. Also das hieß, das ist natürlich ein anderes pastoraler Anspruch da gewesen. Aber so hat sich das entwickelt. Und so gibt es in den unterschiedlichen Ländern durchaus, wenn ich das jetzt überblicken kann, immer ein paar wenige, die auch noch nach wie vor staatlich finanziert werden. In Bayern sind es 4 Personen, die werden vom Staat finanziert, 2 evangelische, 2 katholische. Und um diese 4 Personen herum hat sich in den letzten Jahrzehnten, dann nach dem Krieg vor allem, haben sich in den unterschiedlichen Bistümern unterschiedliche Entwicklungen sind da gelaufen, so dass zum Beispiel in manchen Bistümern es Polizeiseelsorger gibt, die dann eben in die Ausbildung gegangen sind, unterrichtet haben in Berufsethik, die dann eine halbe Stelle bekommen haben oder stundenweise in der Polizeiseelsorge beziehungsweise in der Ausbildung aktiv waren. Und so hat sich das so ein bisschen diametral entwickelt. Jetzt zum Beispiel, ich bin aus dem Bistum Würzburg, da gibt es eine ganze Stelle für die Polizeiseelsorge. Im Bistum Augsburg sind es 2,5 Stellen. Im Bistum Passau gibt es gar keine hauptberufliche Stelle. Also so hat sich das leider so ein bisschen diametral entwickelt. Insgesamt sind wir jetzt in Bayern, ich kann jetzt erstmal nur von Bayern auf jeden Fall reden, sind wir so 16 Kolleginnen und Kollegen. 4, wie gesagt, staatlich finanziert, die anderen 12 entweder von den Bistümern finanziert oder von der evangelischen Landeskirche.
Das heißt, es ist auch ein Mix, ob du eigentlich staatlich finanziert bist oder kirchlich, ne? Aber die staatliche Finanzierung hat keinen Einfluss darauf, also der Staat subventioniert quasi die Kirche mit diesen Stellen, aber du bist nicht beim Staat angestellt, wenn du über die staatliche Sache gehst.
Ja, genau. Ja. So ist es, ja.
Weil ansonsten würde ja die letzten 15 Minuten müssten wir sonst nochmal revidieren.
Ja. Wobei die schon auch merken, und diese 4 staatlich finanzierten, ja. Also wobei wir schon auch merken, diese 4 staatlich finanzierten fühlen sich schon nochmal in einer anderen, also die, ich möchte jetzt sagen unfreier, aber die sagen, die stehen einer anderen Verantwortung auch nochmal gegenüber der Polizeiführung. Da fühle ich mich vielleicht tatsächlich noch ein Stück freier, weil ich wirklich sagen kann, also ich bin vollkommen kirchlich finanziert, meine Chefs sitzen im bischöflichen Ordinariat und geben mir halt die Aufgabe. Ja.
Was ja nochmal die Grundthese unterstreicht, die wir hatten, dass diese Unabhängigkeit dadurch durch die fremde Struktur kommt. Ne? Und gibt es vergleichbare Finanzierungen und Strukturen innerhalb der Polizei? Also du hast gesagt, ihr seid ein psychosoziales Team. Wie sind die angestellt? Sind die bei der Polizeidirektion direkt angestellt? Oder?
Genau. Also es gibt jetzt in Bayern zum Beispiel, gibt es in jedem Verband, also in jedem Bezirk, gibt es sogenannte polizeiliche soziale Dienste. Die wurden eingerichtet, das arbeiten in der Regel 1 bis 2 Sozialpädagoginnen. Die sind Teil der Polizeistruktur, teilweise auch verbeamtet. Also das sind dann verbeamtete Sozialpädagogen. Und es gibt in Bayern noch einen zentralen psychologischen Dienst. Da arbeiten Psychologen, Sozialpädagogen mit unterschiedlichen Aufgaben und auch die sind Teil der Polizei. Die sind angestellt beim Freistaat Bayern, ja. Teilweise auch verbeamtet, ja. Und wir arbeiten eng zusammen, also wir arbeiten eng zusammen, gerade im Bereich der psychosozialen Begleitung arbeiten wir eng zusammen, haben ein enges Netzwerk, weil das anders gar nicht geht, auch vom Umfang her. Also wir haben sehr viele psychosoziale Situationen, ob das die Einzelbegleitung von Kollegen ist oder ob das eben die Begleitung nach belastenden Einsätzen ist, da braucht es einfach ein Netzwerk, das da auch mit einem gewissen psychosozialen Standard arbeiten kann und zusammenarbeitet, ja.
Jetzt bin ich auf der Seite polizeiseelsorge.org, wo alle Polizeiseelsorgenden gezeigt werden. Und wenn ich mich durch die Länder klicke, dann sehe ich, dass einige 5 Polizeidirektionen haben, irgendwie von, keine Ahnung, Rheinland-Pfalz, von Andernach bis nach Trier runter. Yeah. So. Und wenn ich auf Bayern drauf gehe, dann sieht es recht übersichtlich aus. Aber wie groß ist denn dein Gebiet? Also von wie viel Personal sprechen wir da?
Ja, also wie die Länderpolizeien organisiert sind, ist wirklich sehr unterschiedlich. Das ist anders in Rheinland-Pfalz wie in Baden-Württemberg und dann auch wieder anders.
Ist Ländersache,
das ist Ländersache.
Gell?
Deswegen. Genau, deswegen ist es ein Flickerteppich. Ne? In Bayern ist es so, wir hatten auch, also die Polizei hatte ja auch eine Strukturreform und seit dieser Strukturreform ist es so, es gibt in jedem bayerischen Bezirk ein Präsidium. Also Bayern hat 7 Bezirke, Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken, Oberbayern, Niederbayern und jeder dieser Bezirke hat ein Polizeipräsidium und dieses Polizeipräsidium ist für diesen Verband zuständig. Jetzt in Würzburg ist es so, dass es dieser Bezirk Unterfranken ist fast deckungsgleich mit dem Bistum Würzburg. Das ist eine Sondergeschichte, das ist nicht immer so.
So groß.
Ja. Und manche Bezirke haben zwei Bistümer, jetzt zum Beispiel Bezirk Mittelfranken, da gibt es das Bistum Eichstätt und das Bistum Bamberg, die teilen sich diesen Bezirk, also da gibt es eine andere Grenze. Aber bei mir ist es tatsächlich so, das Polizeipräsidium Unterfranken und der Bezirk Unterfranken, der ist fast deckungsgleich mit dem Bistum Würzburg. Und jetzt ganz konkret die Zahlen, wir haben so 3.500 Polizistinnen und Polizisten im Polizeipräsidium Unterfranken. Das ist das eine. Und das zweite, neben diesen Verbands- oder Bezirksstrukturen gibt es in Bayern, aber auch in anderen Bundesländern, die sogenannte Bereitschaftspolizei. Das ist eine Organisationseinheit, die Länder- oder bezirksübergreifend arbeitet. In der Bereitschaftspolizei werden die jungen Polizistinnen ausgebildet. In der Bereitschaftspolizei sind Aufgaben verortet, wie zum Beispiel die geschlossenen Einheiten, Unterstützungskommando, Spezialeinsatzkommando, Einsatzhundertschaften, aber auch sowas wie die Flugstaffel oder die Hundeschule oder das Fortbildungsinstitut. Das sind alles bezirksübergreifende Aufgaben, die in einer eigenen Struktur der Bereitschaftspolizei zusammengefasst sind. Und wir in Würzburg haben auch eine Bereitschaftspolizeiabteilung. Und in dieser Bereitschaftspolizeiabteilung habe ich auch mein Büro. Und in dieser Bereitschaftspolizeiabteilung werden so circa 500 Auszubildende ausgebildet. Und wir haben noch zwei geschlossene Einheiten. Und da kommen nochmal insgesamt so 1.000 Mitarbeiter dazu, sodass ich sagen kann, ich bin so für 4.500 bis 500.000 Polizistinnen und Polizisten und Tarifbeschäftigte zuständig. Und deren Angehörige. Also wir sind durchaus auch ansprechbar für die Angehörigen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Kollegen versterben, dass Angehörige den Kontakt zur Polizeiseelsorge suchen, weil sie erstmal vor Ort oder in ihrem Kontext keinen Ansprechpartner haben, bis hin, dass ich dann eben auch gefragt werde oder gebeten werde, Beerdigungen vorzunehmen, weil sie eben keinen kirchlichen Kontext mehr kennen oder haben. Und da sehe ich dann, da sieht man dann auch diese Aufgabenstellung für Angehörige da zu sein. In der Trauerbegleitung zum Beispiel, die ich teilweise auch über Wochen und Monate dann mache für Angehörige, die eigentlich, wo nur der Mann oder die Frau eben Polizistin oder Polizist war. Genau, soweit zu Zahlen und Fakten.
Ich meine, das ist ja eine These dieses Podcasts, ist ja immer wieder auch so, dass Territorialgemeinde stirbt und sich die Sachen in die Kategorie verschieben, ne? Und das zeigt sich ja, wenn du begleitend Seelsorge betreibst für die Leute, weil normalerweise hätten die ja auch eine Pfarrei vor Ort, denen sie zugehörig gefühlt werden. Und es gab bestimmt auch die Zeiten, wo das auch ein bisschen dann gehe ich halt zu dem oder sowas war, ne? Aber jetzt zeigt sich ja auch, was eben Beziehungsgeschehen ausmacht. Und ich glaube auch, die Stärke von Kategorialseelsorge ist ja auch das Wissen um die besonderen Umstände. Also als Krankenhausseelsorgender weiß ich, wie es im Krankenhaus zugeht. Als Polizeiseelsorgender weiß ich, wie es in der Polizei zugeht. Und als Militärseelsorgender weiß ich, wie es im Militär zugeht. Und das hat ja auch manchmal einfach, ist auch super wichtig, einfach auch Kontexte zu wissen und nicht einfach nur das einmal eins der Seelsorge zu können.
Also ich habe ja vor meiner Polizeiseelsorgearbeit war ich auch in der kategorialen Seelsorge zuständig. Ich war in der Jugendarbeit tätig und mein Herz schlägt für die kategoriale Seelsorge. Und deswegen sehe ich sehr kritisch die Tendenz in vielen Bistümern, Ressourcen vor allem in die Fläche zu pumpen und aufgrund des Ressourcenmangels von Personal und Finanzen. Und ich sehe das eben sehr kritisch, weil ich glaube, du erreichst da eben nicht mehr alle, lange nicht mehr alle. Also ich sehe auch kritisch, dass dann auch in der Fläche die Fokussierung auf die vermeintliche Kerngemeinde stattfindet. Und deswegen schlägt mein Herz für die kategoriale Seelsorge. Und das merke ich bei der Polizei absolut. Und das ist, also diesen Kontext zu kennen. Und das fängt schon bei der Sprache an. Ja, also wir haben bei der Polizei eine eigene Sprache. Ja, Kirche hat ja auch eine eigene Sprache, aber bei der Polizei finde ich es fast noch heftiger. Und es fängt, dieser Kontext, dieser Sitz im Leben zu wissen, Mit welchen Herausforderungen haben die zu tun? Wie läuft das Leben dort ab? Es ist eine Käseglocke, es ist eine eigene Blase. Die heiraten auch untereinander, die haben ganz enge Beziehungen. Manchmal finde ich das auch sehr kritisch, dass sie zu sehr in ihrer Käseglocke hängen. Also da ist es dann auch so ein bisschen meine Aufgabe, sie so ein bisschen über die Grenzen hinauszuführen. Aber das ist genau dann da der Moment, wo ich ins Spiel komme, wo sie merken, das ist einer von uns und der weiß, von was er redet. Und dann kann ich ganz anders auch begleiten, bis hin zum liturgischen Dienst. Ne? Und ich sehe das auch bei unseren sehr speziellen Angeboten, die wir in der Polizeiseelsorge haben, ob das jetzt stille Tage im Kloster sind oder Schweigeexerzitien, die werden angenommen, die werden massiv angenommen. Wir können uns kaum retten vor Anfragen. Die könnten ja auch so nach Maria Laach gehen oder in den Kloster gehen. Das machen sie aber nicht. Ja, sie wollen dann schon auch diesen Polizeikontext haben. Und ich kann sie auch verstehen. Ja, sie wollen dann schon wissen, also wenn ich mir sowas antue, dann will ich zum Beispiel einen sicheren Rahmen haben, wo ich weiß, jeder, wenn ich da einmal sage, ich arbeite beim KDD, dann muss ich mich nicht erklären und dann weiß jeder sofort, okay, der Kollege ist beim KDD, ich weiß, was der macht. Ne? Und das ist so wertvoll und ich werde da nicht müde, auch, ja, KDD heißt
Kriminaldauerdienst.
Das sind die Kollegen, die den ersten, jetzt kommt gleich wieder Polizeisprech, den ersten polizeilichen Angriff machen, sagen wir immer. Also das heißt dann so, die machen den ersten polizeilichen Angriff, wenn es um ungeklärte Todesursachen geht. Das ist nicht, die machen nichts anderes als die Leichen, die erste Leichenschau, wenn es um ungeklärte Todesursachen geht. Ganz spannende Aufgabe. Ja. Genau, also absolut. Ich bin da ein absoluter Verfechter für die kategoriale Seelsorge. Und das braucht es, das ist diese Art von Betriebsseelsorge, nah an den Menschen sein. Und die oder diese Vorstellung, alles in die Fläche und dann wird es alles so wieder wie früher, das glaube ich nicht. Davon müssen wir uns verabschieden. Aber ich sehe in den Bistümern leider gerade die Tendenz, also bei uns im Bistum auf jeden Fall, ja, wenn wir alles in die Fläche pumpen, dann erreichen wir es ja alle. Nee, das glaube ich eben nicht. Weil jetzt sind wir ganz tief in der pastoraltheologischen Diskussion drin, ne? Aber
nee, das ist auch einfach, ja. Also es ergibt sich auch nicht aus den Lagen. Naja, ich finde das ja schon nochmal wichtig, weil man ja so tut, als ob man über die Fläche alle erreicht und so. Und ich finde ja auch, dass niemand will die Sonntagsgemeinde wegnehmen, aber man muss auch einfach mal Ressourcen gucken. Also wie viele Leute erreicht man? Ne? Ich meine, deine Stelle erreicht 4.500 Leute, dafür bist du da. Die Synode in Trier wurde gekillt, die Beschlüsse davon, weil Rom gesagt hat, naja, so ein Priester, so ein Seelsorger, der kann ja nicht für so viele zuständig sein. Das geht ja nicht. Ne? Deswegen müssen wir die Pfarreien kleiner halten oder so. Und dann denkst du einfach so, ey, wovon redet ihr denn? Weil du handelst einer Gruppe, wo viele Leute dir folgen und viele Leute dein Angebot annehmen und da handeln wir von der Pfarrei, wo einfach 1-5% der Leute die Angebote annehmen. Ne? Also so, ich weiß nicht, was deine Quote ist, ich schätze sie höher ein. Und dass man das aber nicht so sieht, weil man irgendwie immer noch, also das Frühjahr, das muss man auch nochmal klar sagen, katholisches Frühjahr ist halt so Konzil von Trient gegen Reformation. Ja. Davor hat die Kirche länger existiert, als sie seitdem existiert. Aber man tut so, als ob das irgendwie der Maßstab ist, wonach sich für immer gerichtet wird, irgendwie, dass wir 14. 15. Jahrhundert auf einmal erkannt haben, wie göttliche Liturgie aussieht und wie Pfarreien aussehen. Ne? Davor gab es das nicht. Pfarreien gibt es erst seit dem 13. Jahrhundert, also, dass die so gestärkt sind. Also ist verrückt. Also
zum einen dieses Modell Pfarrfamilie, das kennen wir erst seit den 70er Jahren. Und das eigentliche Organisationsmodell Pfarrei kennen wir erst seit dem 19. Jahrhundert. Und deswegen sage ich auch, also wir müssen, also pastoraltheologisch gesehen, müssen wir mal neu denken. Es wird nicht mehr so werden wie früher. Und da sehe ich, also in vielen Bistümern wenig Bereitschaft, darüber nachzudenken. Und das, was du ja gesagt hast, natürlich kommen nicht 4.500 Leute auf mich zu, aber und natürlich, es ist eine Beziehungsarbeit und ich muss natürlich auf diese Leute zugehen, aber ich würde jetzt nach 7 Jahren, jetzt bin ich 7 Jahre dabei, also ich sag mal, auf allen Dienststellen kennen sie mich und viele auf den Dienststellen haben mich auch schon persönlich kennengelernt und ich würde mal behaupten, dass Dienststellenleiter oder Dienstvorgesetzte oder auch der ein oder andere Kollege sagen könnte, wenn irgendwas wäre, was in der Betreuung bräuchte, ach, da gibt's doch den Polizeiseelsorger, wäre das nicht auch was? Und das braucht seine Zeit, bis das so angekommen ist und das ist Beziehungsarbeit, rein praktisch wirklich vor Ort sein. Das ist aber auch meine Beziehungsarbeit über meine sozialen Medien. Aber ich glaube mal sagen zu können, jetzt nach 7 Jahren, es gibt nur noch wenige in Unterfranken, die von mir noch nie was gehört haben oder meinen Namen nirgends einordnen können. Und deswegen, ja, glaube ich, kann das funktionieren und funktioniert ja auch, ja. Und dann ist es auch so, das muss man auch klar sagen, ja, natürlich gibt es dann auch welche, die sagen, ich bin überhaupt kein Ansprechpartner für sie, ja. Also ich kann überhaupt nichts mit dem Zöller anfangen oder so, ja. Das mag auch sein, aber was ich auch mitbekomme ist, zu mir kommen auch muslimische Kolleginnen und Kollegen, zu mir kommen konfessionslose Kollegen und Kollegen oder zu mir kommen Leute, die sagen, ich sage Ihnen gleich, Herr Zöller, ich glaube an gar nichts, sage ich, kein Problem. Was ich Ihnen anbieten kann, und das ist das Entscheidende, ist meine Haltung, mein Dabeisein, meine Verschwiegenheit, und das biete ich Ihnen an, meine Begleitung. Und das wissen die inzwischen und das schätzen die inzwischen, also dass ich da eben auch nicht mit der frommen Keule komme oder das biete ich Ihnen an und das wird angenommen. Und da aus allen Altersgruppen und aus allen, sagen wir mal, christlichen oder konfessionellen Bindungen, die, ja, oder religiösen Bindungen, ja.
Ich meine, in Evangelio Gaudium steht es ja so schön drin, dass man an die Wegkreuzungen des Lebens gehen soll, ne? Und auch da muss man sich schon die Pfarrei und die Gemeinden kritisch hinterfragen, weil die, also gut, protestantische Gemeindetheologie hat die Gemeinde ja noch was viel stärker Konstituierendes für ihren Glauben oder ihre Ekklesiologie. In der katholischen Kirche ist das ja nicht so. Die Pfarrei ist für nichts konstituierend. Die Pfarrei ist heruntergebrochene Papstkirche, so dass man auch ganz unten noch hört, was der Bischof zu sagen hat. Ne? Das heißt, wir brauchen die für unsere Ekklesiologie total wenig bis gar nicht. Aber was wir schon brauchen, ist ja Beziehungskontakt und Menschen, um mit denen man in Kontakt ist und die man eben unterstützt, damit die Welt für alle ein gerechterer Ort werden kann. Ne? Und das muss man sagen, ey, man, Real Talk, ey, niemand geht mehr in die Gemeinde und die Zukunft wird genauso aussehen. So. Und das wissen wir ja nicht seit gestern, sondern halt schon super lange. Ne?
Umgekehrt, das ist auch meine Kritik an dieser Gemeindetheologie. Niemand geht mehr zu den Menschen. Also das ist ja meine Kritik, da stecke ich auch gern Prügel ein. Aber ich glaube, die Gemeinde geht ja auch nicht mehr zu den Menschen. Sie hat meistens einen sehr starken Fokus auf die wenigen, die noch kommen. Aber wenn sie das wenigstens ernst nehmen würden und sagen würden, okay, wo sind denn die Menschen bei mir im sozialen Raum und wo gehe ich da noch hin? Ja, dann fände ich das ja okay, aber das erlebe ich ja gar nicht, sondern also die Menschen kommen nicht mehr, aber Gemeinde bewegt sich auch nicht mehr zu den Menschen hin. Das ist eigentlich das größte Drama und das ist meine Kritik auch. Bitte prügelt mich, aber so sehe ich das und dazu stehe ich auch.
Ja, ich meine, das ist ja die Hauptfrage, die ich bekomme als Referenten, ist ja immer, wie schaffen wir es, dass Jugendliche wieder in die Kirche kommen? Und dann ist ja meine Antwort darauf, ist gar nicht. Werdet ihr nicht schaffen, ist nicht so. Wie könnt ihr irgendwie attraktiv sein? Und wie könnt ihr was machen mit denen und so? Alles cool, kann ich euch Antworten geben? Wie findet ihr Sprache wieder zurück? Kann ich Antworten geben? Aber sie werden nicht zurückkommen, so. Ist gar nicht in dem Interesse.
Und genau, und da habe ich war ja Jugendamtsleitung auch, also ich hatte dieses Thema ja ständig. Und dann habe ich immer zurückgefragt, ja, geht ihr denn zu denen hin? Ja, sitzt ihr, also in manchen Vereinen kommen die ja sogar, haben noch ihren Jugendraum da oder ihr Sofa und so. Sitzt ihr da mal auf dem Sofa? Seid ihr da dabei? Ja, ne, dafür haben wir keine Zeit. Aber wir machen Jugendarbeit. Ja, was macht ihr denn Jugendarbeit? Ja, wir machen Firmenkatechese. Und gesagt, das ist aber keine Jugendarbeit. Ja, seid ihr denn bei denen mal, seid ihr mit denen mal unterwegs? Das ist dann, dafür waren sie dann sich immer zu bequem oder es war zu billig oder ich weiß es nicht. Also, ne, also die Frage ist schon falsch, wie du
sagst. Ja, oder Ekelgrenzen auch, ne? Ja. Also Milieus Ekelgrenzen.
Ja.
Dass man einfach manchmal eben nicht die Sprachlosigkeit, man weiß nicht, ob man dann so cool ist, so genauso, und dann fällt man raus. Aber ich meine, das kennt ja jeder vom privaten Umfeld, ne? Aber im professionellen Umfeld, denke ich mir, muss man damit umgehen lernen.
Ja.
So. Oder sich anders bewerben.
Ja.
Matthias, bevor du die letzte Frage bekommst, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du dazu die Möglichkeit. Auf steadyhq.com/windtauch kannst du den Podcast unterstützen mit deiner kleinen Mitgliedschaft. Das ist relevant für uns, damit wir das weiter produzieren können. Und du kannst natürlich aber auch diesen Podcast bewerten auf allen möglichen Bewertungsplattformen, da wo du gerade den Podcast hörst, auch das hilft uns, Kommentare zu schreiben, Feedback zu geben, auch das hilft uns, wir lesen es durch und versuchen uns daran auch zu orientieren, zukünftige Sache, genau. Ansonsten gilt natürlich, wenn du kein Geld hast, dann gib das lieber für sinnvollere Sachen aus. Wenn du aber was übrig hast und uns unterstützen kannst, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Denn dieser Podcast ist privat finanziert über die Firma. Matthias, die letzte Frage für dich. Was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
Nah bei den Menschen zu sein. Sich immer wieder aufzumachen zu den Menschen. Und das ist unser Auftrag, das ist unsere Aufgabe, die kirchliche Blase zu verlassen, aber auch dieses kirchliche, um sich selber kreisen zu verlassen, sondern einfach nah bei den Menschen sein. Und das darf ich in meiner Arbeit machen. Ich darf ganz nah an diesen Menschen sein, die erstmal mit Kirche nichts am Hut haben oder nur teilweise was am Hut haben. Und ich darf sie begleiten und ich darf sie ich darf nah an ihnen dran sein. Und das wünsche ich mir von einer Kirche der Zukunft, dass sie sich aufmacht, raus aus ihren Komfortzonen, aus ihren Kerngemeinden, aus ihren Pfarrhäusern und sich einfach auf den Weg macht zu den Menschen und da erstmal dabei ist bei denen. Und ich zitiere immer gerne den heiligen Franziskus, der gesagt hat, du sollst jeden Tag die frohe Botschaft verkünden, wenn nötig auch mit Worten, aber nur wenn nötig. Also einfach in diesem Dabeisein wird etwas deutlich von der Wirklichkeit des Reich Gottes, diesen theologischen Begriff hast du ja schon gebracht, von dieser anderen Welt, von dieser anderen Wahrheit, von dieser anderen Idee von Zusammenleben, Zusammensein, von dieser göttlichen Idee. Und wenn ich das durch meine Präsenz, in der ich ja verwurzelt bin, das gebe ich ja auch zu, dazu stehe ich auch, ich stehe in diesem Glauben, aber wenn ich durch meinen Dabeisein, Nahsein davon etwas deutlich wird, indem ich eben in Extremsituationen, in Belastungssituationen, in Krisensituationen die Hand halte, unterwegs bin, dann, wenn da etwas davon deutlich wird, dann bin ich sehr glücklich. Und das wäre mein Wunsch an eine Kirche von morgen.
Matthias, vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrung geteilt hast als Polizeiseelsorger da. Wer dir folgen möchte und deine Arbeit verfolgen möchte, der Link ist in den Shownotes.
Ja, danke schön.
Für deine Zeit.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Mach's gut. Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.